Wir wollen uns weiterhin mit dem tiefen Geheimnis der Kirche beschäftigen. Wir haben schon von Attributen oder von den Wesenseigenschaften der wahren Kirche gesprochen, nämlich Autorität, Unvergänglichkeit und Unfehlbarkeit. Die ersten beiden haben wir schon erörtert. Heute werden wir uns mit der Unfehlbarkeit beschäftigen. Nicht, beim letzten Mal haben wir auch davon gesprochen, von der Sichtbarkeit der Kirche. Nicht, die Kirche muss sichtbar sein, weil wir keine Engel, sondern Menschen sind. Und natürlich, um der vollen Heilswirksamkeit der Kirche teilhaftig zu werden, muss ich die Kirche erkennen können. Das heißt, die Kirche muss lokalisierbar sein und, darüber werden wir dann mehr später sprechen, natürlich als die wahre Kirche Christi als solche erkennbar sein. Ich weiß ja, man kann gar nicht mehr mitzählen, nicht? Das sind ja angeblich über 25.000, wenn man so will, Denominationen oder christliche Sekten vorhanden. Nicht? Das wächst natürlich täglich, nicht? So viele, letztlich so viele, wie viele Köpfe es gibt, desto genauso viele verschiedene Interpretationen der Heiligen Schrift kann es geben. Und nicht, es ist halt doch, wenn die Seele nicht da ist, das Prinzip des Lebens und der Einheit, dann zersetzt sich das halt, nicht? Und das sieht man, das mal in Amerika gesehen, ich habe die Geschichte nicht studiert, aber es war immer amüsant, davor mal vorbei. Da gab es also eine protestantische Kirche auf der einen Seite der Straße und genau gegenüber eine andere. Und da ist sicherlich genau das passiert, nicht? Dass man sich über irgendetwas nicht einig war und dann hat man halt nicht seine eigene, unter Anführungszeichen, Kirche gegründet. Aber Christus hat ja nur eine Kirche eingesetzt, denn er hat nur von einer Kirche gesprochen. Er ist der göttliche Bräutigam und kann natürlich nur eine Kirche, eine Frau haben, nicht? Er hat ja auch die Ehe wieder zu dem gemacht, was sie einstens war, nicht nur unauflöslich, sondern auch monogam, das heißt zwischen einem Mann und einer Frau. Also wir haben auf alle Fälle schon beiläufig von der kirchlichen Unfehlbarkeit gesprochen, aber es macht doch Sinn, dass man sich etwas ausführlicher damit beschäftigt. Zunächst eine Definition: Die Unfehlbarkeit ist ganz einfach die Unmöglichkeit, in Irrtum zu fallen. Oder das Privileg eben göttlicher Kraft, nicht durch göttlichen Beistand, sich selbst, weder sich selbst noch andere, die man belehrt, in die Irre zu führen. Im Ersten Vatikanischen Konzil wird in der Definition der päpstlichen Unfehlbarkeit die kirchliche Unfehlbarkeit vorausgesetzt. Denn letztlich ist es ja, nicht, ob das jetzt im Ökumenischen Konzil ist oder der Papst ex cathedra spricht, Kraft seiner Autorität, Kraft des Amtes Petri, das er empfangen hat. Es ist immer dieselbe kirchliche Unfehlbarkeit, die von verschiedenen, wenn man so will, Organen in der Kirche ausgeübt wird. Nicht, also beim Ersten Vatikanum heißt es, der Papst besitzt, wenn er ex cathedra spricht, nicht ex cathedra, also von der Kathedra, vom Stuhl Petri, spricht jene Unfehlbarkeit, mit der der göttliche Erlöser seine Kirche in der endgültigen Entscheidung über eine Glaubens- und Sittenlehre ausgestattet wissen wollte. Nicht? Kirchliche Unfehlbarkeit. Kirche ist nicht unfehlbar, wenn es um Politik geht, das sieht man immer wieder, nicht? Braucht man nur sich immer wieder gewisse Vertreter, auch Würdenträger anzuhören, nicht, wenn sie sich politisch äußern, wo sie sich zum Teil auch an den Rand, sagen wir mal, dessen, was vernünftig ist, stellen. Da sieht man natürlich, dass die Kirche und schon gar nicht jeder einzelne Hirte der Kirche unfehlbar ist, gerade auch nicht in der Politik oder auch in anderen Dingen, nicht, auch nicht in der Wissenschaft, sondern eben, wo es um eine endgültige Glaubens- oder Sittenlehre geht. Also nicht um die Ansicht des Einzelnen, sondern was definitiv die Lehre ist, an die man gebunden ist in seinem Denken bzw. in seinem Tun als katholischer Christ. Die Gegner dieser Lehre, das ist nicht schwer, sind natürlich die sogenannten Reformatoren. weil sie natürlich die Hierarchie der Kirche verworfen hatten. Damit hatten sie natürlich auch das autoritative Lehramt verworfen. Die anderen Gegner sind die Modernisten, die die göttliche Einsetzung des kirchlichen Lehramtes leugneten. Die kirchliche Unfehlbarkeit wird nicht nur durch das authentische Lehramt der Hirten ausgeübt, ordentlich oder außerordentlich schon erwähnt, wenn der Papst alleine lehrt verbindlich als Kraft seines Amtes, dass er nicht durch die Jahrhunderte vom heiligen Petrus vom Herrn empfangen hat, oder ein ökumenisches Konzil, das ist außerordentlich, dass die Kirche da lehrt, unfehlbar, oder auch das ordentliche Lehramt der Kirche, aber darüber können wir dann später sprechen. Also sagen wir einfach mal, wir haben zum einen die Unfehlbarkeit, die das Lehramt betrifft, die Hirten der Kirche unter bestimmten Bedingungen, aber nicht nur das, sondern auch passiv die Unfehlbarkeit der Gläubigen in ihrer Glaubenszustimmung. Nicht, also wir werden nicht viel davon sprechen heute, von der passiven Unfehlbarkeit der Kirche. Aber die Kirche ist nicht nur unfehlbar in Bezug auf das Haupt, Christus, die Hirten, die lehrende Kirche, sondern auch in Bezug auf die Glieder der Kirche. Aber da wiederum geht es nicht um irgendwelche Gläubigen in irgendeiner lokalen Kirche oder nur zu einem gewissen Zeitpunkt, die gewissen Wahrheiten zustimmen oder nicht zustimmen. Und darüber werden wir noch sprechen, ganz, ganz kurz zum Schluss des Vortrags. Wir führen auch hier nicht den Beweis, dass Christus selber als göttliche, menschgewordene Person unfehlbar ist. Wir setzen das einfach voraus, denn das ist ja die von jedem Christen geglaubte Tatsache. Man müsste dann, natürlich, wenn man es systematisch gemacht haben wollte, hätte man natürlich erstmal über Christus sprechen müssen, über seine Gottheit und so weiter. Aber gut, wir haben einfach mal uns entschlossen, uns mit der Kirche zu beschäftigen. Ist besonders wichtig auch, eben weil da auch allerhand Verwirrung heutzutage herrscht, nicht über das und die wahre Natur und das Bild der Kirche. Und deswegen schien es mir doch wichtig, dass man sich damit besonders beschäftigt. Also wir setzen davon voraus, dass Gott, wie der Katechismus sagt, sich weder täuschen noch lügen kann. Nicht? Und Christus ist Gott, die zweite Person der heiligsten Dreifaltigkeit, Mensch geworden, damit ist er unfehlbar. Und in seiner Allmacht wollte er diese Unfehlbarkeit an seine Kirche durch die Apostel weitergeben. Und warum er das natürlich weitergeben musste, das ist nicht schwer verständlich. Nicht wie sonst würden wir Gottes Willen entsprechend mit Gewissheit die wahre heilbringende Religion kennen. Nicht, wir können nur, wenn Christus die Wahrheit selbst, die Wahrheit lehrte, können wir nur die wahre Religion erkennen und umfangen im Herzen und leben, wenn die als solche uns entgegentritt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. 1 Timotheus 2,4. Die Erkenntnis der Wahrheit, um gerettet zu werden, das ist der normale Weg. Wir haben schon darüber gesprochen, wenn jemand sich schuldlos in unüberwindlicher Unwissenheit befindet bezüglich des Taufsakramentes, der Notwendigkeit der Heiligen Kirche, der katholischen Kirche, der römischen Kirche anzugehören, dass es natürlich mit Hilfe der Gnade Gottes dadurch die sogenannte Begierde Taufe möglich ist, die Seele zu retten. Aber das ist nicht der normale Weg und das ist nicht der Weg, den man den Menschen empfehlen kann. Der sichere und der normale Weg zum Heil ist die Erkenntnis der Wahrheit, nicht? Und natürlich, dass man diese Wahrheit nicht nur kennt, sondern auch lebt. Im Markus-Evangelium, die Stelle kennen Sie, 16,16, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Nicht? Da haben Sie auch nicht die Parallele. Das heißt nicht, wer nicht getauft ist, wird verdammt werden. Nicht? Und deswegen eben, wie die Kirche das immer gelehrt hat, die Möglichkeit, durch die Bluttaufe bzw. Begierde Taufe gerettet zu werden. Nicht? Also, wenn Sie zurückdenken an jene koptischen Christen, die von dem sogenannten Islamischen Staat nicht vor laufenden Kameras enthauptet wurden, da war einer dabei, der kein getaufter Christ war, der sich aber aufgrund des mutigen Bekenntnisses der anderen auch als Christ bekannte. Und natürlich zweifeln wir nicht, dass das auch ein heiliger Märtyrer ist und er sein Heil gewirkt hat durch die Bluttaufe. Nicht, dass wer glauben sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Von ihm, Jesus Christus, haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, um zur Ehre seines Namens alle Völker zum Gehorsam des Glaubens zu führen. Römer 1,5. Für jeden, der unter Einfluss der göttlichen Gnade die Notwendigkeit der heilbringenden Zustimmung zu den geoffenbarten Wahrheiten erkannt hat, ist ein solcher Glaubensgehorsam zur Rettung seiner Seele notwendig. Das heißt, wenn man erkennt, dass hier Gott spricht, dann ist von mir als Geschöpf nur eines zu erwarten, dass ich natürlich dem zustimme. Und wenn diese Wahrheit bedeutet, dass ich irgendwas zu tun oder zu lassen habe, dass das entsprechend geschieht. Nicht darum spricht der heilige Paulus vom Glaubensgehorsam. Auch nicht unbedingt etwas, ein Konzept, das man heute noch viel hört. Nicht? Der Glaube ist nicht, ja, das macht Sinn für mich oder das, ja, das finde ich toll, nicht? Und damit bin ich einverstanden. Das ist es überhaupt nicht, sondern Gott spricht. Und wenn Gott spricht, kann er natürlich nicht sich selbst widersprechen. Er kann nicht übernatürlich etwas mir mitteilen, eine Wahrheit, die einer Wahrheit widerspricht, die ich schon auf der Vernunftebene, auf der natürlichen Ebene kenne. Nicht? Aber er kann natürlich mir alle möglichen Wahrheiten sagen, vor allem wenn er von sich selbst spricht, von seiner dreipersönlichen Natur zum Beispiel oder von der Menschwerdung, kann er natürlich von Wahrheiten sprechen, die dem Verstand nicht widersprechen, sondern die Kraft unseres Verstandes übersteigen. Und das nennt man ein Glaubensgeheimnis. Und was da gefordert ist, ist dieser Glaubensgehorsam. Das heißt, ich verstehe es nicht, zumindest nicht ganz, aber ich weiß, dass der liebe Gott, der sich weder täuschen kann noch lügen kann, es verstanden hat und dass die Sache sich so verhält. Aber dieser absolute Glaubensgehorsam, der kann eben nur beansprucht werden, wenn es sich um eine klare, reine, unverfälschte göttliche Lehre handelt. Sehr klar. Ich kann ja nicht göttlichen Glauben irgendeiner Idee oder einer Lehre entgegenbringen, die sich irgendjemand ausgedacht hat. Nicht? Das kann ich nur den göttlichen Glauben, nur der geoffenbarten Wahrheit entgegenbringen. Aus eigener Kraft kann die irrtumslose, autoritativ bindende kirchliche Lehre freilich nicht gewährleistet werden. Das heißt, diese reine Lehre, die auch noch gewachsen ist, da kommen wir auch noch dann zu gewissen Schriftstellen, die das nochmal in Erinnerung rufen, diese geoffenbarte Wahrheit des Herrn, nicht damit die natürlich bei uns nach so langer Zeit unverfälscht ankommt, bedarf es natürlich eines besonderen Beistandes und darauf hat Christus immer wieder hingewiesen. Nicht? Er hat die Apostel nicht einfach ausgesandt und dann fragen sich Leute Jahrhunderte später, ja, das ist toll, dass er die ausgesandt hat, aber wie können wir jetzt überhaupt wissen? Nein, er hat das bedacht und hat gesagt im 28. Kapitel des heiligen Matthäus, nicht die Verse 19 bis 20, die Sie kennen. So geht denn hin und macht alle Völker zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und dann der Beistand. Seht, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und darum eben, weil Christus mit seiner Kirche ist, durch seine Kirche lehrt, werden die Pforten der Hölle niemals etwas vermögen gegen diese Hauptaufgabe oder eine der Hauptaufgaben der Kirche, nämlich zu lehren. Und darum nennt der Heidenapostel auch rechtens die Kirche die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Die Säule und Grundfeste der Wahrheit. 1 Timotheus 3,15. Nicht? Also die Kirche ist nicht das Medium oder Aggregat des Dialogs, nicht? Der Diskussion, sondern sie ist die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Das ist es. Die Kirche ist die, die den Ausschlag gibt. Dieser Satz, ich werde bei euch sein oder der Herr sei mit euch, findet sich mindestens 90 Mal in der Heiligen Schrift. Von einigen Instanzen abgesehen, wo es sich um einen Gruß handelt, wie zum Beispiel in Rut 2,4, nicht, da gibt es jemanden, der kommt aus Feld, der grüßt dann die Schnitter dort und sagt, der Herr sei mit euch. Das kennen Sie ja, nicht? Das hören Sie auch immer wieder, Dominus Rubiscum. Gut, aber mal davon abgesehen, das gibt es auch in der Heiligen Schrift, ansonsten bedeutet dieses, des Herrn sein mit uns, mit seiner Kirche, dass Gott den Erfolg einer Unternehmung dieser oder jenen Person gewährleisten würde. Da haben wir zum Beispiel im Buch Genesis im 39. Kapitel, ganz zu Anfang, nicht Josef, der von seinen Brüdern verkauft wurde, ein Typus, ein Sinnbild des Erlösers, der von Judas verkauft wurde für die Geldstücke. Jedenfalls heißt es da eben von Josef im 2. bis 4. Vers. Doch der Herr war mit Josef, sodass ihm alles gelang. So blieb er im Haus seines ägyptischen Herrn, weil sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr ihm alles, was er unternahm, gelingen ließ, fand Josef Gnade in seinen Augen. Das ist ganz klar. Der Herr war mit ihm und sogar die anderen sahen, dass der Herr mit ihm war, weil er sich das nicht erklären lässt, wenn alles richtig geht, dann grenzt das fast an ein Wunder, wie wir das alle wissen. Auf alle Fälle war das etwas, das der Herr des verkauften Josef feststellte. Nun vom Gelingen der apostolischen Unterweisung bis ans Ende der Zeiten und an die Enden der Welt kann natürlich nur dann die Rede sein, wenn die geoffenbarte Wahrheit unverfälscht erhalten wird. Das geht nicht einfach darum, irgendwas zu verkündigen, sondern nur das zu verkündigen, was wirklich Sache ist. Die Mission oder Sendung der Apostel ist identisch mit der Sendung Jesu. Das hilft uns auch, das zu verstehen, warum sich da die Natur der Lehre nicht hat verändern können oder dürfen. Natürlich, eine Vertiefung der Lehre ist möglich. Das heißt ja auch nicht, dass in den ersten Jahrhunderten alle Glaubenslehren und auch alle Glaubensdogmen verkündet wurden. Der Gegenbeweis wäre ja einfach die Kirchengeschichte. Nicht? Aber was immer die Kirche verkündet als unfehlbare Lehre, das heißt etwas, wozu man verpflichtet ist, dem göttlichen Glauben zu schenken, das ist etwas, was in der Heiligen Schrift oder in der Tradition oder in beiden enthalten sein muss. Nicht? Die Sendung der Apostel ist identisch mit der Sendung Jesu. Die machen das weiter, was Christus getan hat, nämlich die Wahrheit zu verkündigen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfanget den Heiligen Geist. Johannes Evangelium, 20. Kapitel, Verse 21 und 22. Nicht, wie der Vater Christus gesandt hat, den Sohn, so sendet Jesus die Apostel. Und im Matthäus-Evangelium, 10. Kapitel, im 40. Vers heißt es, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Und dann, als Jesus vor Pilatus steht, lesen wir im Johannes-Evangelium 18,37, ja, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Nie könnte es anders sein. Die Kirche war, ist und wird immer unfehlbar sein. Denn wenn das nicht so wäre, dann hätte Jesus uns betrogen, um es einfach mal so zu sagen, wie es dann wäre. Denn dann hätte er ja auch nicht, wie es getan hatte, den Beistand des Heiligen Geistes versprochen. Wer euch hört, der hört mich. Wer euch verachtet, der verachtet mich. Nicht, wenn das einfach irgendwelche Lehren von irgendwelchen Menschen sind, die sich irgendwas ausgedacht haben, dann müssen wir zumindest das tun und dieser Menschen und diese Lehren verachten. Nicht? Aber weil eben Christus die Wahrheit ist, Christus die Wahrheit spricht und dafür gesorgt hat, dass diese Wahrheit auch den Einzelnen auch durch die Jahrhunderte erreichen kann, nicht darum will er, dass wir auf seine Stellvertreter, auf jene, die beauftragt sind, den wahren, den reinen Glauben zu lehren, zu achten und zu hören. Ja, der Herr ist kein boshafter, kein tückischer Tyrann, der unter Androhung der Höllenstrafen, wer nicht glaubt, wird verdammt werden, uns verpflichtet, auf Männer zu hören, die uns Irrtum lehren könnten, auf falsche Propheten oder lügenhafte Lehrer. Der Apostelfürst wusste doch schon, dass, wie er schrieb, auch unter euch falsche Lehrer auftreten werden, die heimlich verderbliche Spaltungen einführen. 2 Petrus 2,1. Und der heilige Paulus musste die Galater schon zurechtweisen, weil sie seiner Lehre untreu geworden waren, sich einem anderen Evangelium zugewandt hatten, und so warnte er sie: Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium verkünden, als wir euch verkündet haben, er sei verflucht. Wie wir es euch schon früher gesagt haben, so wiederhole ich es jetzt: Wenn jemand euch ein anderes Evangelium verkündet, als ihr empfangen habt, er sei verflucht. Galater 1, 8 bis 9. Also Sie sehen auch im Denken des heiligen Paulus die Wahrheit, die Lehre der Kirche, das ist nicht irgendwas Unwichtiges. Nicht? Er stößt mehrfach Anathema aus gegen jene, die sich ihr eigenes Evangelium ausdenken. Es muss uns natürlich auch auffallen, wie unhaltbar die Behauptung der Protestanten ist, dass die Kirche zwar in den ersten Jahrhunderten unfehlbar gewesen ist, beispielsweise als sie die inspirierten Bücher der Heiligen Schrift auflistete, nicht, und in dieses eine heilige Buch zusammenfasste, dann aber aufhörte, auf mysteriöse Weise unfehlbar zu sein, als hätte Christus auf einmal seinen Beistand entzogen. Nicht, das ist das Widersprüchliche. Das ist das Widersprüchliche. Man hält an der Heiligen Schrift fest, an der Bibel, die nicht ein Buch ist, sondern viele Bücher, und gerade auch im Neuen Testament, nicht? Da hat ja die Kirche aus einem Meer von frommen Schriften, sagen wir mal, die da herumflottierten, rausfinden, die Unterscheidung machen müssen zwischen dem, was nun inspiriert war, was nun unfehlbar war, was Gottes Wort war, und was irgendwelche frommen Vorstellungen oder Fantasien gewesen ist. Nicht? Und wenn man, und da werden wir jetzt auch nicht drauf eingehen, aber wenn ich mich täusche, zum Beispiel einen Brief an Philemon oder gewisse andere Schriften auch im Neuen Testament sich hernehmen, sich das durchlesen, und sie wissen natürlich, das ist Gottes Wort, keine Frage, stell das nicht in Frage. Aber wenn sie sich das durchlesen, vom spirituellen Gehalt, von der spirituellen Tiefe, die man in anderen Schriften, auch des heiligen Paulus, viel deutlicher sieht, wird man sich fragen, ja gut, wenn ich jetzt das nur an dem, sage ich mal, an dem frommen Eindruck, den das auf mich macht, und der Tiefe der Worte festmachen muss, ja, dann würde ich sagen, ja, wie ist das inspiriert? Nicht? Wie ist das Gottes Wort? Und für uns ist es eben so, dass wir das nicht individuell entscheiden, sozusagen beim Lesen des Gotteswortes, so ist ja das die Idee auch des Protestanten, nicht? Merken Sie dann, nehmen Sie wahr, dass das Gotteswort ist. Genauso wie der Mormone natürlich, wenn er sein Buch Mormon liest, oder der Muslim seinen Koran, natürlich auch dieses Gefühl hat, nicht? Und für uns ist es natürlich so, dass wir, warum der Heiligen Schrift glauben, weil die Kirche uns die Bibel gibt, deswegen. Und weil die Kirche zuerst da war und dann die Heilige Schrift. Nicht, weil es zuerst Christen gab und dann gab es ein Neues Testament. Also die neutestamentlichen Schriften. Nicht, deswegen ist es einfach ein Unsinn, dass man annimmt, dass die Heilige Schrift, wie wir sie heute haben, und auch wie die Protestanten sie haben, in einer abgewandelten, verkürzten Form, gewisse Bücher sind ja auch leider rausgeflogen, nicht? Oder nicht anerkannt worden, Aber dass man dann annimmt, das ist Gottes Wort. Und warum? Weil die katholische Kirche im 4. Jahrhundert gesagt hat, diese Bücher sind inspiriert. Die katholische Kirche, der wir es auch verdanken, nicht unserer Kirche, dass wir unzählige Manuskripte auch haben. Das heißt, die Originale sind verloren, aber wir haben Abschriften. Und wer hat das gemacht? Natürlich auch die katholische Kirche, nicht? So viele Mönche, die Manuskripte kopiert und wieder übertragen haben. Deswegen macht es keinen Sinn. Das ist irgendwie schizophren. Nicht entweder ist die katholische Kirche, die römische Kirche unfehlbar, auch wenn sie die Heilige Schrift gibt, dann aber auch nachher, oder wenn sie es jetzt nicht ist, warum war sie es dann, als sie der Christenheit die Bibel gab? Auf alle Fälle, der Punkt ist, dass es keinen Sinn macht, anzunehmen, dass die Kirche einmal unfehlbar war und es nicht mehr ist. Christi Absicht und Versprechen, die waren nicht weniger deutlich, als er sprach: Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, damit er bei euch bleibe in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Johannes 14, 16. Und weiter im 26. Vers dieses Kapitels: Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der heilige Thomas von Aquin bestätigt, dass der innere Grund der kirchlichen Unfehlbarkeit im Beistand des Heiligen Geistes liegt. Das können Sie auch nachlesen in der theologischen Summe des heiligen Thomas im zweiten Teil des zweiten Teils, in der ersten Frage im 9. Artikel. So. Also. Er sagt, die Universalkirche kann nicht irren, weil sie durch den Heiligen Geist regiert wird. Diesen versprach der Herr nämlich seinen Jüngern im 16. Kapitel des heiligen Johannes, als er sprach: Wenn jener Geist der Wahrheit gekommen sein wird, wird er euch in alle Wahrheit einführen. Und deswegen hat die katholische Kirche immer gelehrt, dass die Offenbarung nicht zu Ende war mit der Himmelfahrt des Herrn, sondern dass die Offenbarung zu Ende war mit dem Tod des letzten Apostels, dem heiligen Johannes. Nicht? Deswegen ist der Herr Mohammed auch ein bisschen spät dran, nicht? Weil natürlich seine sogenannte Offenbarung alle möglichen Wahrheiten enthält, die keine Wahrheiten sind, sondern Lügen und schon dem Geoffenbarten widersprechen, weil ja theoretisch auch der Muslim an die Heilige Schrift glaubt. Und wir natürlich genug Manuskripte haben, um zu beweisen, dass das keine falschen Versionen sind, die wir haben. Nicht? Denn wir hatten vor ein paar hundert Jahren die Wissenschaft noch nicht, aber heute haben wir sie. Auf alle Fälle kann der liebe Gott natürlich sich nicht widersprechen. Nicht? Und so eine monströse Lehre, wie zum Beispiel eine Blasphemie, wie zum Beispiel zu sagen, dass Gott das Böse will, tja, das ist bedauernswert. Auf alle Fälle, die Apostel bezeichnen ihre eigenen Lehren immer wieder als Gottes Wort. Da können wir zum Beispiel nachlesen in der Apostelgeschichte. Die Referenz kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Auf alle Fälle geht es hier um den Diakon Philippus, der gepredigt, getauft hat in Samaria. Und dann heißt es: Als die Apostel in Jerusalem hörten, Samaria habe das Wort Gottes angenommen, sandten sie Petrus und Johannes dorthin. Nicht? Samaria habe das Wort Gottes angenommen. Das ist das Wort Gottes. Das ist die Lehre, die der Diakon Philippus verkündet hat. Das ist die apostolische Lehre. Nicht? Das ist der christliche Glaube. Dann haben sie Petrus und Johannes dorthin gesandt. Diese zogen hinab und beteten für sie, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen, sie waren nur getauft worden auf den Namen des Herrn Jesus. Ja klar, ein Diakon kann nicht firmen, nicht? Und darum sind die Apostel gekommen, Petrus und Johannes. Und das ist das, was die Heilige Schrift hier meint, vom Heiligen Geist auf sie herabgekommen. Natürlich war der Heilige Geist schon herabgekommen im Sinn, wie vor unserer Firmung der Heilige Geist schon auf uns herabgekommen war. weil natürlich durch die heiligmachende Gnade der Heilige Geist wie der Vater und der Sohn in der Seele des Gerechten wohnen. Aber eben nicht auf diese besondere Weise zur Stärkung, wie es in der heiligen Firmung geschieht. Dann in 2 Timotheus 2, 8 bis 9 lesen wir das folgende. Er ist von den Toten auferweckt worden, so lautet mein Evangelium, für das ich leide, sogar Fesseln trage wie ein Übeltäter. Doch das Wort Gottes ist nicht gefesselt. Sehen Sie, wie, also er sagt nicht nur mein Evangelium, sondern er stellt dieses Evangelium, für das er leidet, dem Wort Gottes gleich. Unter Beistand des Heiligen Geistes verkündeten die Apostel die unfehlbare Lehre. Da lesen wir im 1. Korintherbrief im 2. Kapitel, die Verse 4 bis 16. Da heißt es, meine Rede und meine Verkündigung geschah nicht in gewinnenden Worten menschlicher Weisheit, sondern im Erweis von Geist und Kraft. Euer Glaube sollte sich ja nicht auf die Weisheit von Menschen, sondern auf die Kraft Gottes gründen. Freilich verkünden auch wir Weisheit unter den dafür Reifen. Zwar nicht die Weisheit dieser Welt oder der Fürsten dieser Welt, die zunichte gemacht werden, sondern wir verkünden das Geheimnis der verborgenen Weisheit, was Gott vor den Ewigkeiten zu unserer Verherrlichung vorherbestimmt hat. Keiner der Fürsten dieser Welt hat es erkannt, denn hätten sie es erkannt, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht ans Kreuz geschlagen. Aber wie geschrieben steht, was kein Auge geschaut, kein Ohr gehört, was kein Menschenherz sich gedacht hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott durch seinen Geist geoffenbart. Der Geist ergründet alles selbst die Tiefen der Gottheit. Wer kennt das Innere des Menschen außer dem Geist des Menschen, der in ihm ist? Ebenso kennt auch niemand das Göttliche als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt, damit wir erkennen, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch, freilich nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern wie der Geist sie lehrt. So legen wir den vom Geist geprägten Geistiges dar. Der irdisch gesinnte Mensch erfasst nicht, was vom Geist Gottes kommt, ihm erscheint es töricht. Er kann es nicht begreifen, weil es geistig beurteilt sein will. Der vom Geist Erfüllte dagegen hat ein Urteil über alles. Er selbst aber kann von niemand richtig beurteilt werden. Denn wer erkennt den Sinn des Herrn, dass er ihn belehren könnte? Wir aber haben den Sinn Christi. Und der Heilige Geist wiederum bestätigte durch Wunder das apostolische Zeugnis. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte im 3. Kapitel. Da lesen wir in den Versen 1 bis 16 ungefähr von der Heilung des Gelähmten am Eingang des Tempels. Petrus und Johannes gehen hinauf, um zu beten. Der Mann will die zwei anbetteln, nicht? Schaut ganz hoffnungsvoll, begierig. Und dann sagt Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Damit fasste er ihn an der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Er sprang auf und konnte stehen und gehen. Und dann ein bisschen weiter unten im Text sagt der heilige Petrus, aufgrund des Glaubens an seinen Namen hat er diesen, den ihr seht und kennt, Kraft verliehen. Durch den Glauben hat er ihm vor euer aller Augen die volle Gesundheit geschenkt. Und zusammenfassend lesen wir im 5. Kapitel der Apostelgeschichte, durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. So brachte man sogar die Kranken auf die Straßen und legte sie auf Betten und Bahren, damit wenigstens der Schatten des Petrus beim Vorübergehen auf den einen oder anderen von ihnen falle. Auch aus den umliegenden Städten strömte das Volk nach Jerusalem und brachte Kranke und von unreinen Geistern Geplagte. Alle wurden geheilt. Es geschahen viele Zeichen und Wunder. Das erinnert uns an diese andere Stelle im Heiligen Evangelium, wo es vom Herrn heißt, dass wenn man nicht all die Wundertaten des Herrn niedergeschrieben hätte, die er getan hat, dann könnten alle Bücher der Welt diese Wunder nicht fassen. Das ist natürlich auch hyperbolisch übertrieben gesprochen, um aber zu sagen, dass relativ wenig eigentlich niedergeschrieben ist. Nicht? Ist ja auch, wenn man sich mal so durchliest, das Evangelium oder auch die, da kann man, je nachdem wie schnell man liest, doch innerhalb von wenigen Stunden durchlesen. Nicht? Und das soll natürlich nicht, wie wir als Katholiken das wissen, vollständig die ungefähr dreijährige Lehrtätigkeit des Herrn wiedergeben. Nicht? Also in einer Kultur, nicht, wo es um eine mündliche Kultur, nicht, da wird gesprochen, da wird gehört, da wird nicht so geschrieben oder gelesen, und nicht ein Rabbiner, ein Meister, der mit seinen Jüngern herumzieht und sie natürlich von früh bis spät belehrt. Nicht? Aber wie gesagt, da denken wir natürlich auch dran. Wir haben halt einige Wunder, auch der Apostel, wo Gott selbst die Wahrhaftigkeit ihrer Lehre bekräftigt. Die katholische Kirche spricht mit dem heiligen Paulus zu ihren Kindern im 1. Thessalonicher Brief im 1. Kapitel. Denn unsere Heilsbotschaft erging an euch nicht nur in Worten, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Zuversicht. Ihr wisst ja, wie wir um euretwillen unter euch aufgetreten sind. Nachdem ihr trotz vieler Drangsal mit der Freude des Heiligen Geistes das Wort angenommen hattet, seid ihr unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Aus den Schriften der Kirchenväter, auch aus den Glaubensbekenntnissen, den Konzilien der frühen Jahrhunderte der Kirche bis in unsere Zeit geht klar hervor, dass die Kirche sich immer selbst als unfehlbar betrachtet hat. Nicht? Und das kann man daran festmachen, dass sie eben jenen, der auch nur ein einziges Dogma geleugnet hatte, als Heretiker außerhalb der Herde verurteilte. Im 2. Jahrhundert schrieb der heilige Irenäus, wo die Kirche ist, dort ist der Geist Gottes. Und wo der Geist Gottes ist, da ist die Kirche und alle Gnade. Denn der Geist ist die Wahrheit. Darum, liebe Gläubige, folgen wir, die gelehrigen Schafe der göttlichen Herde, getreu den treuen Hirten der Kirche. Nicht wie der heilige Vinzenz von Lerin so schön schrieb, in der katholischen Kirche ist in besonderem Maß dafür Sorge zu tragen, dass wir das festhalten, was überall, was immer, was von allen geglaubt wurde, das ist nämlich wahrhaftig und eigentlich katholisch. Sehen Sie, das wurde am Anfang angesprochen. Dieser Sensus Fidelium, dieser Glaubenssinn der Gläubigen, der Gläubigen überall, immer, alle, was von ihnen geglaubt wurde und geglaubt wird, das ist genauso unfehlbar wie das, was die Kirche lehrt. Nicht? Und so wollen wir den guten Hirten, besonders in dieser Zeit des Glaubensabfalls und der allgemeinen Verwirrung, unsere vollkommenste Unterordnung bezeigen. Glauben wir, was sie glauben, heißen wir gut, was sie gut heißen, verwerfen und verurteilen wir, was sie verwerfen und verurteilen. Und wie unsere Väter wollen wir sprechen, alles, was wir kennen, das ist auf die Kirche zu hören, zu glauben und zu sterben für ihren Glauben. So stärke und helfe Gott uns mit diesem unserem heiligen Schwur. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.